Lenkzeit, der VDO-Podcast. Hinter den Kulissen des Tachografen. Mit Götz Bob, Ralf Domen, Timo Ketterer und Jan Bergrath.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge unseres VDO-Podcasts Lenkzeit, hinter den Kulissen des Tachografen. Mein Name ist Jan Bergrath, als Journalist zu Hause in der Welt von Transport und Logistik. Und auch heute sitzen mir wieder die drei ausgewiesenen Tachografen-Profis Götz Bob, Ralf Domen und Timo Ketterer gegenüber. Hinter den Kulissen des Tachografen. Unsere Mission ist weiterhin, die unendlichen Weiten des Themengebiets Tachograph mit allem, was dazugehört, zu beleuchten. In der ersten Folge haben wir die Hardware, die schwarzen Kästen selbst, in den Mittelpunkt gerückt und die Entwicklungen hin zum aktuellen sogenannten intelligenten Tachographen. In der zweiten Folge haben wir uns angesehen, was der Tachograph erzeugt, nämlich Daten. Wir haben einen genauen Blick auf die Reports geworfen, die sich eine LKW- oder Busflotte mit Tachographen-Daten erstellen lassen kann. Das war der Blick auf die Gegenwart, auf das, was Tachographen-Daten heute schon ermöglichen. In der heutigen dritten Folge gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, was in der Zukunft an Services möglich sein wird, wenn für diese Services Tachographendaten angezapft werden. Wir sprechen darüber, was diese Art von Daten von anderen unterscheidet, zum Beispiel im Thema Datenschutz. Wir sprechen über Anwendungen, die künftig Flottenunternehmern das Leben leichter machen oder sagen wir besser, die helfen, mit der immer komplexeren Gesetzgebung und den immer komplexeren Geschäftsprozessen Schritt zu halten. Wir lassen aber auch unserer Kreativität freien Lauf und sprechen über ein paar weitere Services, die es noch gar nicht gibt. Bevor wir aber einsteigen, noch einmal ein paar Worte zu meinen Gästen und ihrer Expertise. Da sind sie wieder. Ralf Domen, Head of Customer Management bei der VDO-Mutter Continental, ist der Experte für die Tachographen-Hardware und dafür zuständig, dass die Flotten- und Herstellerkunden zufrieden sind.
Hallo.
Timo Ketterer kümmert sich als Head of Service Product Management bei den VDO-Tachographen darum, der Logistikbranche durch neue Services rund um die Datennutzung einen echten Mehrwert zu bieten.
Hallo.
Und Ihnen zur Seite steht Götz Bob, freiberuflicher Logistikexperte, der sich bestens beim Thema Compliance auskennt und zahlreiche Unternehmen bei den kommenden Veränderungen im Flottenmanagement berät.
Hallihallo.
Herzlich willkommen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei seid. Götz, Ralf und Timo, wir hatten uns ja im Vorfeld auf eine Hausaufgabe geeinigt. Jeder sollte sich einen Mehrwertservice ausdenken, der mit Hilfe von Tachographendaten möglich wird. Habt ihr eure Hausaufgaben alle gemacht?
Ja.
Durchaus.
Das finde ich
gut. Wir haben es versucht.
Ralf, möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Ich möchte sogar mit Mehrwertservices, also in der Mehrzahl, basierend auf Onboarding kurz skizzieren. Und zwar, mithilfe einer Gewichtsbestimmung im Fahrzeug in Echtzeit kann ich natürlich viele Erkenntnisse gewinnen. Somit kann man zum Beispiel feststellen, ob ein Fahrzeug noch weiter beladen werden kann oder ob diese sogar schon überladen ist. In einem anderen Szenario kann ich mir vorstellen, oder kann man sich vorstellen, ob eine Ware mit einem bestimmten Gewicht oder entladen wurde. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass man mit der verbauten Sensorik den Straßenzustand feststellen kann, zum Beispiel Bodenwellen oder Schlaglöcher. Diese Informationen könnte man als Service den Kommunen zur Verfügung stellen, damit die Straßen im Nachgang ausgebessert werden. Aber leider haben sich die EU-Länder für die straßengebundene Wiegetechnologie und nicht für die Gewichtsbestimmung, also nicht für das Onboard-Weighing im Fahrzeug entschieden.
Das fände ich sehr gut, das könnte man an der A61 gerade brauchen, denn da ist der Untergrund weggespült. Das macht man jetzt mit ganz anderen Möglichkeiten, aber einfach einen LKW mit einem Tacho drüber fahren lassen, würde, glaube ich, viel Zeit und Geld kosten. Sparen. Timo,
Ja, ich habe mir das Thema Compliance Scorecards ausgedacht bzw. heute mitgebracht. Und dabei handelt es sich nicht nur um einen Service, den man potenziell vielleicht zukünftig irgendwann eventuell mal haben könnte, worüber wir nachher später natürlich auch noch sprechen, was alles noch für Möglichkeiten existieren mit den Daten. Aber das ist jetzt im Speziellen ein Service, der in der Tat gerade jetzt eingeführt wird, also im September, Oktober 2021. Und im Konkreten geht es darum, dass wir unser TISWEP-Programm, also unser Tachografen-Datenanalyse-System, so wie es jetzt heute noch heißt, demnächst dann Fleet Tachograph Management. Diesen Service haben wir erweitert mit der sogenannten Compliance Scorecard-Funktionalität. Und dabei geht es darum, den Flotten ihre Verstöße noch transparenter zu machen. Sie sehen zwar heute immer ihre Verstöße, aber wir wollen Ihnen jetzt zukünftig einen ganz klaren Indikator geben, wie viele Verstöße hast du denn, wie viele kritische Verstöße hast du denn auf, umgerechnet auf die Anzahl der Fahrer über die letzten 12 Monate, und ihm damit quasi eine klare Indikation zu geben, verbessere ich mich, verschlechtere ich mich mal mit meinen Verstößen, und damit quasi ein Kontrollinstrument den Flotten an die Hand geben, um dann ein besseres Auge, ein einfacheres Auge drauf werfen zu können. Diese ganzen Daten können wir dann natürlich auch nochmal teilen mit verschiedenen Partnern. Aber das sind dann Sachen, da reden wir dann darüber, was man noch alles in Zukunft machen kann. Und ich denke, das greifen wir dann später in dem Podcast nochmal auf.
Das würde diesem deutschen Unternehmer sehr zugutekommen, der vor ein paar Wochen auf der A9 erwischt wurde, beziehungsweise dessen Fahrer 22 Stunden am Stück nonstop unterwegs war. Und ich habe bei der Polizei nachgefragt. Es waren wirklich 22 Stunden auf der Fahrerkarte aufgezeichnet und nicht das, was eventuell möglich ist, eine verkürzte Ruhezeit. Da wären ja Lenkzeiten zusammengezählt. Also es wird Firmen geben, die das nutzen werden. Es wird aber weiterhin Firmen geben, die sich wahrscheinlich davor scheuen, alle diese Möglichkeiten zu nutzen. Aber ich glaube, das wisst ihr selbst. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht über ein mögliches Parkplatzreservierungssystem. Wenn man also zum Beispiel als Fahrer weiß, wo ist der nächste freie Parkplatz und welche verbleibende Lenkzeit habe ich, wo bin ich gerade? Und ja, das ist eine schöne Geschichte. Die Autobahn GmbH, die ja nun mittlerweile für die Autobahn zuständig ist, hat ja die Autobahn-App herausgebracht. Da ist das zumindest angelegt, aber man ist noch sehr, sehr weit davon entfernt, weil man müsste erstmal die Parkplätze erfassen als solches, also die Datengrundlage schaffen. Und das größte Problem ist, es fehlen im Moment 40.000 Parkplätze. Also da ist noch einiges zu tun. Aber wir sprechen ja von der Zukunft. Götz.
Ja, wir sind ja jetzt im Herbst 2021. Jetzt kommen dann absehbar im Februar kommenden Jahres die Neuregelungen beim Marktzugang, bei der Kabotage und bei der Entsendung. Das bemerke ich jetzt so ein bisschen im Tagesgeschäft, dass da auch die Unternehmen langsam sensibel dafür werden, dass da Neuerungen kommen. Und gerade wenn man sich dann mit Unternehmern oder halt mit den Leuten, die es im Unternehmen umsetzen müssen oder sollen, Austausch, dann muss man ja doch auch mal ein bisschen in die Details rein. Dann erzählt man den Leuten von Abkühlphasen bei der Kabotage und dann sind da schon komische Informationen in der Fläche angekommen. Und noch schlimmer beim Thema Entsendung, da hat man es ja auch sehr kompliziert gestaltet. Was ist jetzt eine entsendepflichtige Fahrt, also die unter das Entsenderegime fällt, was nicht? Da gibt es tolle Ausnahmen. Also da sehe ich natürlich eine große Chance mit den Fahrtenschreiberdaten. Auch da ist es natürlich in gewisser Weise eine Retrospektive beziehungsweise eben ein Jetzt-Zustand, der da abgebildet wird. Aber das ist ja doch auch wichtig, um zu wissen, zum Beispiel bei der Kabotage, wann habe ich denn jetzt tatsächlich die letzte Fahrt gemacht, die letzte Beförderung, wann beginnt dann diese Abkühlphase? Und beim Thema Entsendung genauso die Berechnung der Zeiträume, die ein Fahrer im Land XY verbracht wird, hat, lässt sich ja dann auch über die Tachodaten abbilden. Gibt es vielleicht einen Transfer in die Gehaltsbuchhaltung, in die Lohnabrechnung? hinterlegt mit den entsprechenden Tabellen, was die Mindestlöhne im Land XY sind. Also das fände ich natürlich eine super Sache für die Unternehmen, wenn man da den einerseits Aufwand abnehmen kann und damit gleichzeitig auch noch Rechtssicherheit herstellt. Ja, das wäre mein Wunsch sozusagen oder mein Beitrag für diese Ideenrunde.
Ja, kommen wir wieder zurück zu den Tatsachen, lieber Götz. Februar 2022 ist der nächste Stichtag. Mhm. Kannst du noch mal ganz kurz bitte unseren Zuhörern sagen, was konkret dort an neuen Verordnungen greifen wird oder Geltung erlangen wird?
Ja, kann ich gern machen. Am 2. Februar geht's los, dass die neuen Entsenderegelungen greifen sollen. Also das gilt dann für alle grenzüberschreitend tätigen Fahrer, die in diesem Land, in das sie da reinfahren, eine Dienstleistung erbringen. Also der Transit durch ein Land wird keine Entsendung auslösen sozusagen. Aber wenn ich natürlich Kabotage dort betreibe oder wenn ich eben in das Land im Sinne von einer grenzüberschreitenden Beförderung reinfahre, dann gelte ich als Fahrer als entsendet und da muss das Unternehmen mich dann angemeldet haben, muss da diverse Informationen hinterlegt haben. Wobei, da möchte ich auch schon mal vorweggreifen, müssen wir mal abwarten, ob das tatsächlich zu dem 2. Februar schon flächendeckend gelingen wird. Weil zum Beispiel ja in Deutschland steht eine Bundestagswahl an oder dann auch eine sehr komplexe Regierungsbildung und ob dann tatsächlich die Gesetzgebungsprozesse so schnell laufen, da müssen wir uns jetzt mal überraschen lassen.
Ja, nichtsdestotrotz, ja? Dazu hätte ich noch eine Anmerkung, weil jetzt ist in den Niederlanden hat die Gewerkschaft jetzt wieder durchgesetzt zum zweiten Mal, dass die Fahrer, die einem Unternehmen, das zur gleichen Unternehmensgruppe gehört, allerdings in einem Billiglohnland angestellt sind, dort den Tariflohn bekommen. Mhm. Und das ist in Deutschland leider nicht der Fall, weil wir in Deutschland eben es immer noch nicht geschafft haben, einen allgemeinverbindlichen Tariflohn zu bekommen. Und das führt dazu, dass tatsächlich die Fahrer aus, ja, es geht ja nur um die Fahrer aus Osteuropa oder die aus den ehemaligen GUS-Staaten kommen, dann den deutschen Mindestlohn bekommen. Sollte der allerdings, was ja eine mögliche Regierungspartei vorgeschlagen hat, 12 Euro betragen, dann liegt der teilweise über dem Tariflohn. Also
genau,
das
aber
bei dem, spannend.
Ja, das ist ein sehr spannendes Thema und auch sehr kompliziert. Wobei, um das jetzt noch kurz aufzugreifen, was du gesagt hast, also bei dem Thema Entsendung geht es ja tatsächlich nur um die Mindestlöhne. Das Beispiel von dir, das betrifft ja Personen, die dann dauerhaft sozusagen in diesem Land arbeiten oder dort zumindest, was wir jetzt auch schon mehrfach hatten, diese Betriebsstätte haben, der sie da regelmäßig oder üblicherweise zugeordnet sind. Aber ja, da sieht man schon, wie kompliziert die Sache ist.
Genau.
Nächster Punkt, der dann zum 2. Februar kommt, die Kontrollrichtlinie. Also die richtet sich ja nur an die Mitgliedstaaten. Die wird angepasst. Das heißt, die Kontrollbeamten kriegen ein paar Befugnisse mehr. Die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten wird verbessert. Der Datenaustausch zwischen den Mitgliedstaaten wird verbessert. Das sind aber Dinge, die jetzt die Unternehmen dann erst in der weiteren Folge, ja, ich sage jetzt mal ganz böse, zu spüren bekommen. Das wird sich jetzt noch nicht konkret direkt aufs Tagesgeschäft auswirken. Und dann 19 Tage später, am 21. Februar, greifen eben die neuen Marktzugangsregelungen. Da sind ja auch sehr viele Details angepasst worden. Am herausstechendsten ist die Anpassung bei der Kabotage mit dieser Abkühlphase. Das heißt, wenn ich mein Pensum an Kabotage erbracht habe, darf ich in diesem Staat, in den ich originär eingefahren bin, mit der grenzüberschreitenden Beförderung für 4 Tage lang keine weiteren Kabotagebeförderungen mehr durchführen. Und im Mai, also genauer gesagt am 21. Mai 2022, Da haben wir dann noch die Absenkung der Genehmigungspflicht, also diese klassische Güterkraftverkehrserlaubnis. Das betrifft jetzt nur den Güterverkehr. Also alle, die grenzüberschreitend Güter für Dritte gegen Entgelt befördern, brauchen dann auch für Fahrzeuge mit mehr als 2,5 Tonnen eine entsprechende Genehmigung.
Ja, nochmal zurück zur Kabotage. Mhm. Ich hatte neulich oder war ich Gast bei der BGL Jahreshauptversammlung und dort haben die anwesenden politischen Sprecher alle bestätigt, dass man deutschlandweit versuchen will oder es zumindest vorhat, auch den kombinierten Verkehr dann unter die Kabotageregel fallen zu lassen.
Ja.
Wie das dann allerdings mit dem zunehmenden Fahrermangel zusammenpasst, weil die müssen ja dann alle zurück, dann müssen genau. Die LKW zurück. Ja. Wir haben jetzt schon 40.000 Fahrer, die hier fehlen. Wir sehen gerade an England, was es bedeutet, wenn auf einen Schlag die Osteuropäer dort nicht mehr arbeiten dürfen. Also auch da werden wir nächstes Jahr noch die eine oder andere Überraschung.
Also ist gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Mit dieser, das ist ja letztlich eine Öffnungsklausel. Die Mitgliedstaaten dürfen einzeln für sich regeln, wie sie diesen Vor- und Nachlauf auf der Straße im kombinierten Verkehr künftig einsortieren. Also ob das weiterhin sozusagen im rechtsfreien Raum stattfindet oder dann eben durch Kabotage darstellt. Aber auch hier nur noch mal der Hinweis, die Frage ist, ob zum 21. Februar das neue GÜKG und diese zugehörige Verordnung für den grenzüberschreitenden Güterverkehr etc. dann schon Geltung erlangt hat, ob die da den parlamentarischen Prozess gemeistert hat. Aber ja, vor allem in Kombination mit dem Thema Rückkehrpflicht des Fahrzeugs alle 8 Wochen, die dann ja auch ab dem 21. Februar nächsten Jahres greift, da kann es natürlich das Marktgefüge schon stark beeinflussen, diese neuen Verbote oder Gebote.
Genau. So, das waren jetzt die gesetzesgetriebenen Möglichkeiten, die auf das Gewerbe zukommt oder ja für manche die Gefahren. Jetzt sprechen wir mal über die Möglichkeiten, die nicht gesetzesgetrieben sind. Timo, was möchtest du dazu sagen?
Gut, ich sag mal, wir kriegen natürlich durch den intelligenten Tachografen Version 2 oder den DDCO 4.1 diese zusätzlichen Daten, die wir schon einige Male angesprochen haben, wie zum Beispiel das gesicherte GPS-Signal aus dem Tachografen, also mit einer wirklichen digitalen Signatur, das dann einfach nochmal einen höheren Level an Vertrauenswürdigkeit hat. Zum anderen bekommen wir aber eben auch Informationen, wie zum Beispiel, wann wurde beladen, wann wurde entladen. Und wenn man dann noch die Tachografen mit einer Telematik verbindet, kann man ja diese Daten in Echtzeit abfragen von dem Tachografen. Und ich glaube, das sind einfach nochmal sehr interessante und wertvolle Informationen, Daten, die zukünftig die Tachografen erheben, wo man in Zukunft nochmal sehr viel weitere Use Cases abdecken kann oder Anwendungsfälle. Und einfach mal ein klassisches Beispiel, wenn man jetzt Zugriff einem Lkw-Fahrer gestatten möchte zu einer zu einer beschränkten Zone oder zu einem Hafen, könnte man ja aus dem Tachografen heraus abfragen, welches Fahrzeug ist gerade an welcher Position, welcher Fahrer ist drauf, natürlich unter Berücksichtigung von der Datenschutzgrundverordnung. Und kann somit schon mal vorab prüfen, passt denn die Kombination von Fahrer, Fahrzeug, Ladung zu dem, was wir erwarten? Und kann dann auch auf dem Gebiet tracken, wann wurde denn jetzt eigentlich die, oder wann hat die Beladung oder die Entladung stattgefunden? Und wenn es dann natürlich insbesondere auch um vertraglich relevante Aspekte geht, also wann können wir eine Zahlung triggern, nachdem eine Beladung oder Entladung stattgefunden hat. Da sind natürlich diese zukünftigen Daten, die wir aus dem neuen Tachografen bekommen, sehr interessant. Im Stichwort Beladung und Entladung, die der Fahrer in den Tachografen eingibt. Und sie kommen eben aus dem Tachografen, sind damit eine vertrauenswürdige Quelle und der Fahrer protokolliert da ja damit auch rechtlich bindend. Wann wurde das Fahrzeug beladen und entladen? Also es sind schon Daten, auf die man sich auch verlassen kann und die man dann für solche Anwendungsfälle zukünftig verwenden könnte.
Das heißt aber, der Fahrer wird immer mehr zu einem Vermittler der Daten. Er muss ja das auch beherrschen. Er muss ja dann sich vor allen Dingen daran halten, die Eingaben richtig zu machen. Das heißt, er muss auch besser ausgebildet werden. Aber wenn ich jetzt schon wieder daran denke, bei den Kontrollen, dass ein Teil der Fahrer immer noch nicht weiß, wie die einfachsten Lenk- und Ruhezeitenregeln sind, sehe ich dann noch sehr viel Aufklärungsbedarf. Aber dem können wir uns ja auch mal widmen.
Aber ich finde das, wenn ich da mal kurz noch reingrätschen darf, schon auch einen ganz interessanten Punkt, weil wenn da jetzt deutlich wird, wie wichtig das eigentlich ist für die Industrie sozusagen, die dahinter hängt, also jetzt hier bei uns in Form von Timo und Ralf, um da gute Services anzubieten, dann ist ja eigentlich das Versäumnis des Gesetzgebers, diese Eingabe von B- und Entladetätigkeiten auch in der Rechtsgrundlage zur Pflicht zu machen, nochmal schärfer zu bewerten. Eigentlich müsste man dann ja tatsächlich sagen, also man kann es ja schon allein aus den dahinterliegenden Kontrollzwecken stark kritisieren, dass das versäumt wurde, ja, weil man ja die Kabotage-Themen insbesondere damit kontrollierbar machen wollte. Aber wenn man jetzt sagen muss, dass es dann auch noch erschwert ist, den Unternehmen anständige Informationen zur Verfügung zu stellen, mit denen die dann nachher auch agieren können und sich das Leben leichter gestalten können, ja, ist ein interessanter Punkt an der Stelle für mich.
Bin ich absolut bei dir, Götz. Und ich würde da sogar noch einen Schritt weitergehen. In einer, sag ich mal, in einer idealen Welt und ein bisschen in die Zukunft gedacht, müssten eigentlich auch solche Interaktionen mit dem Tachografen automatisch stattfinden. Mhm. Also wann wird das Fahrzeug beladen, wann wird es entladen. Ja. Das sind wir leider heute noch nicht. Vielleicht kommt es noch zukünftig. Aber es ist dann genau der Punkt, die Bedienung wird komplexer. Man muss noch mehr die Fahrer trainieren. Und ist, denke ich, auch ein Thema für die Zukunft, weil ich sag mal, die Fahrer sprechen ja auch nicht immer alle die gleiche Sprache in der Flotte, sondern kommen ja auch von verschiedenen Nationalitäten. Und das macht das Training natürlich noch komplizierter. Ist mit Sicherheit auch ein Gebiet, wo man zukünftig die Flotten unterstützen kann.
Ich habe noch einen weiteren Aspekt. Wir wissen alle, dass sehr viele Fahrer nach wie vor auf Druck der Unternehmen oder auch, weil sie sagen, ich will früher nach Hause, immer noch beim B- und Entladen den Tacho auf Fahrtunterbrechung stellen. Von Bereitschaft wollen wir mal gar nicht sprechen. Und das führt dazu, dass eigentlich die Fahrer in der Gesamtheit eines Monats viel mehr inoffiziell arbeiten, als sie es dürften. Das wird manchmal, kommt bei Gericht dann raus, wenn ein Unternehmer und ein Fahrer sich trennen. Ich glaube, so ein bisschen die Befürchtung zu haben, dass das gar nicht gewollt ist, denn wenn wirklich die Fahrer jeden Belade- und Entladevorgang automatisch eingestellt bekommen vom Tacho, würde die Arbeitsleistung der Fahrer noch weiter zurückgehen.
Ja.
Könnt ihr mir folgen?
Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und das würde dann den Fahrermangel tatsächlich noch weiter erhöhen. Ja. Deswegen schöne Sache, die Fahrer würden sich freuen, weil dann kommen sie tatsächlich an die Rampe, stellen das Ding dahin, der Tacho sagt, jetzt wird beladen und dann muss halt tatsächlich der Kunde endlich dafür sorgen, dass die Menschen, die aus dem Einzelhandel durch den großen Wettbewerb des digitalen Einkaufens verdrängt wurden, vielleicht dann mal die ein oder andere Palette vom Trailer schieben. Also sehr, sehr spannendes Thema.
Da wären wir eigentlich auch wieder bei dem Thema Onboarding, was ich eingangs erwähnt hatte, weil es wäre natürlich ein sehr nützliches Feature gewesen, weil dort mit dieser Sensorik hätte man vielleicht nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen detektieren können, ob eine B- oder Entladung stattfindet. Ja, und dadurch, dass sich die Länder jetzt aber dagegen entschieden haben und sagen, ich möchte das Way in Motion, also die straßengebundene Wiegetechnologie einsetzen, ja, hat man eigentlich gar nicht die Möglichkeit. Also man hat sich diese Möglichkeit dann dadurch verbaut. Na gut, man weiß nicht, wie sich die Gesetzgebung in der Zukunft entwickeln wird, aber für den Moment und für die kommenden Jahre ist erstmal der Weg so dahingehend geebnet, dass man sich halt für diese straßengebundene Wiegetechnologie entschieden hat. Das ist auch gewisserweise verständlich, weil man natürlich auch keinen Nachteil haben möchte, wenn in gewissen Ländern eine Sensorik verbaut werden muss, in anderen Ländern keine Sensorik verbaut werden muss. Also sprich, hätte man sich innerhalb Europas dann gemeinsam darauf geeinigt, ja, alle Länder führen das ein, das wäre schon ein gewisser Fortschritt gewesen. Aber gut, die Entscheidung ist gefallen, ja. Und wie gesagt, wir werden sehen, was sich dann in den nächsten Jahren ergibt.
Ja, ich hoffe nur, dass, wenn es eine Regelung gibt dazu, dass sie dann halt auch, wie unser Fahrtenschreiber, intelligent ist. Ich hatte es da mit dem Jan auch schon davon, wenn wir jetzt diese Absenkung bekommen auf mehr als 2,5 Tonnen ab Mitte 2026, dann ist es ja so, dass jeder, der irgendwo ein VW Golf in der Ecke stehen hat oder ein anderes Kompaktfahrzeug und da einen etwas kleineren Anhänger dran macht, dann ist er ja mal grundsätzlich im Fahrpersonalrecht drin. Und dann ist natürlich spannend mit solchen Wiegesensoren, ja, weil wenn man sich so einen 750 Kilo Baumarktanhänger da hinten dran hängt, der wird diese Technik sicherlich nicht haben, ja. Genau. Und wir hatten es ja auch schon zum Beispiel von dem Thema Paketdienstleister. Da macht ja diese ganze Eingabe B- und Entladung auch gar keinen Sinn. Der fährt hier um den Kirchturm rum, hat eine Tour von 30, 50, 80 Kilometer maximal, hat halt einen Haufen Stopps, aber wenn der jetzt am Tag bei 150 Paketen, die er ausliefert, jedes Mal Entladung eingeben soll, das wäre schon mal reine Schikane, ohne dass es irgendeine Zusatzinformation gibt. Ich meine, klar, ihr könntet die Zusatzinformation haben, ja, dieses Paket hat dieses Fahrzeug verlassen, ja, wenn die Sensorik so feinfühlig ist, dass sie dieses 500-Gramm-Paket erkennen könnte, aber wenn das so läuft, dass der Fahrer manuell am Fahrtenschreiber die B- oder Entladung eingeben muss, ja, der wird ja verrückt. Ja. Der hat ja sowieso schon 1000 Sachen. Also ja, ich denke auch, um ein rundes System zu kriegen, sind wir da noch lang nicht am Ziel. Ja. Aber es muss dann intelligent sein. Aber darüber sprechen wir ja deshalb.
Aber um das zu erwähnen, kürzlich gab es eine interessante Reportage über einen sehr großen Online-Versandhandel und da wurden auch die Fahrer begleitet. Der hat natürlich sein eigenes Datensystem. Das war aber so perfide, dass wenn der dann seine Tour früher geschafft hat und früher zu Hause war bei seinen 200 Stops, dann hat er bei der nächsten Tour noch mehr Pakete bekommen. Aber das nur am Rande. Warum soll denn der Kunde überhaupt Daten aus dem DTCO verwenden? Es gibt doch noch andere Datenquellen. Wer möchte was dazu sagen?
Es ist natürlich absolut richtig, was du da sagst, dass man aus verschiedenen Quellen im Fahrzeug Daten abziehen kann. Auch GPS zum Beispiel, also Positionsinformationen, haben wir natürlich vom Tachografen, gibt es aber in der Regel auch in dem Fahrzeug von anderweitigen Quellen. Nichtsdestotrotz muss man aber eigentlich sagen, jedes FMS-System, also ein FMS-System mit einem schon ein bisschen weiteren Funktionsumfang in den Fahrzeugen, greift eigentlich heute schon auf Tachografeninformationen zu, weil wir haben die Fahrerkarte und mit der Fahrerkarte hat man eine eindeutige Identifikation des Fahrers, der sich gerade auf dem Fahrzeug befindet. Und wenn die entsprechenden datenschutzrechtlichen Gegebenheiten vorhanden sind, dann wird das an das Flottenmanagementsystem übertragen. Und das sind Informationen, die stammen aus dem Tachografen. Also ich glaube, der Tachograf ist heutzutage schon gar nicht mehr wegzudenken. Und es ist schon Stand der Technik, dass auf die Daten zugegriffen wird. Wenn wir aber jetzt, sage ich mal, in der einfachsten Konstellation sind, es geht einfach nur darum zu wissen, wo befindet sich das Fahrzeug, mehr möchte man nicht machen, dann muss man nicht zwingend auf die Daten des Tachografen zugreifen. Wie vorher schon mal gesagt, ich glaube, relevant und wichtig wird es immer, wenn man noch einen Schritt weitergehen möchte, sprich man möchte zum Beispiel auch wissen, welcher Fahrer ist wo, wie viele Lenk- und Ruhezeiten hat er noch, weil diese Daten kommen nun mal aus dem Tachografen. Ja. Oder eben im nächsten Schritt, wenn es dann um diese vertraglichen Thematiken geht oder wenn Güter den Besitzer wechseln. Also sei es zum Beispiel auch, wenn Dieselkraftstoff eingekauft wird. Man bekommt über den Tachografen heraus, wo befindet sich das Fahrzeug, welcher Fahrer ist aktuell auf dem Fahrzeug und bekommt sogar diese GPS, also die Positionsinformation, gesichert. Und diese gesicherten Daten werden in Zukunft weiter zunehmen. Und wir werden da weitere Methoden umsetzen, um mehr gesicherte Daten aus dem Tachografen rauszubekommen. Also wo man wirklich einen Nachweis hat, dass die wirklich aus dem Gerät kommen. Und damit kann man dann an solchen Stellen, wo dann Güter eben die Besitzer wechseln, wie gerade das Beispiel Dieselkraftstoff, dann auch nachweisen, waren wir denn dann wirklich auch mit diesem LKW bei der Tankstelle beispielsweise. Und ich denke, an solchen kritischen Themen, wo es dann wichtig ist, vertrauenswürdige Daten zu bekommen, da spielt dann eben auch der Tachografen nochmal eine sehr wichtige Rolle.
Frage, wir gehen ja ganz stark darauf hin, dass wir die Hersteller ja quasi auf E-Mobilität umstellen. Jeder Hersteller hat mittlerweile ein E-Motor oder mehrere E-Motoren im Angebot, komplette Fahrzeuge, im Moment noch im Bereich der 26 Tonnen Distributionsfahrzeuge, aber man wird auch weitergehen. Das hieße, dass dann auch möglicherweise Ladesäulen, Stromverbrauch, dass das alles über den Tacho laufen könnte?
Also heutzutage greift der Tachograf nicht auf jetzt Daten, oder der Tachograf muss ja aus gesetzlichen Zwecken keine Daten aufzeichnen, wie jetzt beispielsweise den Spritverbrauch. Dafür gibt es dann andere Quellen, wie man auf diese Daten zugreifen kann. Also viele Nutzfahrzeuge sind ja mit einem sogenannten FMS-Bus, also Flottenmanagementsystem-Bus ausgestattet, wo man sich solche Informationen dann abgreifen kann. Und da werden natürlich auch zukünftig von solchen Elektrofahrzeugen die Daten dorthin kommen. Wobei man auch generell schon ein bisschen diesen Trend sieht. Ich meine, Elektrofahrzeuge sind eben nochmal up-to-date, noch mehr vernetzt im Vergleich zu den heutigen Fahrzeugen. Und die Fahrzeughersteller haben ja schon vor einiger Zeit den sogenannten Remote-FMS-Standard rausgebracht. Also eine Art und Weise, wie man dann auch als Drittfirma auf die Daten von einem Fahrzeug zugreifen kann, aber eben dann über eine Schnittstelle vom Fahrzeughersteller. Und ich denke, da wird es dann auch zukünftig Lösungen geben, von diesen Elektrofahrzeugen diese Daten abzugreifen. Wenn der Tachograf in den Elektrofahrzeugen sich befindet, ist es eigentlich von der Art und Weise der Daten, die er aufzeichnet, also Fahrt, Beladung, Entladung, Position, das Gleiche, wie wenn es jetzt in einem klassischen Dieselfahrzeug ist.
Nee, aber das macht es für mich gerade sehr spannend, weil dieser Wandel wird kommen. Das geht jetzt sehr, sehr schnell. Und eben analog zu dem Thema, wir suchen uns einen Parkplatz und wissen, wann wir den eventuell erreichen, welche Lenkzeit wir haben, wäre es ja durchaus möglich zu sagen, oh, ich habe noch 45 Minuten bis zur nächsten Ladesäule, ja, oder bis zum nächsten Kunden, der mittlerweile auch eine Ladesäule an der Rampe hat. Also
ja, da wird ja auch das ganze System viel komplexer. Entschuldigung, dass ich da jetzt einfach rein bin. Weil du kannst ja auch, also klar, beim Auto entwickelt sich ja in die Richtung, dass man für eine gewisse Strecke in relativ kurzer Zeit nachladen kann. Und das wird ja irgendwann auch in den Nutzfahrzeugen kommen, aber da wird es meines Erachtens nach als technischer Laie, denke ich mal, trotzdem, dass man davon ausgehen kann, dass es da etwas länger dauern wird, bis man so viel Ampere in kürzester Zeit da reinjagen können, dass der LKW wieder ein paar hundert Kilometer weit kommt. Also kann der ja im Endeffekt nur im Zusammenhang mit der Ruhezeit des Fahrers auch oder halt ja am Ende einer Tour geladen werden. Und das treibt natürlich die Komplexität, jetzt nicht unbedingt im Verteilerverkehr, aber im Fernverkehr natürlich massiv nach oben. Ja? Und da, gut, da wird ja auch noch viel gestritten, kommt da Wasserstoff oder kommt da auch batterieelektrisch. Aber ja, ich denke, das sind, wie es ja Timo gerade gesagt hat, wirklich klare, eindeutige Daten aus dem Fahrtenschreiber und dann durchaus auch nochmal ein Verlässlichkeitsplus.
Eine letzte Frage, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Auch das stelle ich mir gerade. MAN hat jetzt gerade wieder bekannt gegeben, sie arbeiten verstärkt am autonomen Fahren. Wird denn der autonom fahrende LKW in einer vielleicht gar nicht mehr so weit entfernten Zukunft auch noch einen intelligenten Tachografen brauchen?
Das ist eine sehr gute Frage, die man auch jetzt nicht pauschal mit Ja und Nein beantworten kann, sondern in der Regel ist es so, dass ja dieser autonome Fahrbetrieb nicht vollständig erfolgt. Also von A nach B fährt der LKW in der Regel, also zumindest noch nicht voll autonom. So, das heißt, wenn er teilautonom fährt, da habe ich immer noch einen Fahrer. Und der Fahrer unterliegt natürlich dann den Lenk- und Ruhezeiten. Das heißt, dafür werde ich sicherlich noch den Tachografen verwenden. Aber du reißt das schon ein sehr interessantes Thema an,
ja.
Was wir uns natürlich auch schon mal angeschaut haben, weil wir natürlich auch sehen wollen, welche Rolle spielt denn in einer autonomen Welt, dann, also wenn das Fahrzeug autonom fährt, welche Rolle spielt denn dieser Tachograf in Zukunft? Und darüber haben wir uns dann auch Gedanken gemacht. Es ist dann auch die Frage, was passiert denn eigentlich im Falle eines Unfalls? Ja, also natürlich sollte der nicht passieren, aber was passiert denn dann? Gibt es denn da auch Anwendungsfälle, die der Tachograf als eine zusätzliche Applikation abdecken kann? Weil der Wir müssen ja so sehen, es gibt halt die Applikation Fahren, das obliegt, diese Aufgabe erfüllt dann das Fahrzeug, der Fahrzeughersteller. Und der Tachograf, der hat ja eine ganz andere Aufgabe, zumindest im Moment. Das ist die Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten. Das heißt, wenn nun der Gesetzgeber sagt, naja, lieber Fahrzeughersteller, ist ja alles schön und gut, was ihr macht, ich möchte aber ein neutrales Gerät haben, Fahrzeughersteller unabhängig, was gewisse Dinge überwacht. Das ist jetzt einfach nur mal laut gedacht. Ja. Mhm. Dann könnte man sich natürlich auch vorstellen, dass derartige Funktionen eventuell, nicht zwangsläufig, aber eventuell auch in den Tachografen wandern oder wie auch immer dieses Gerät denn zukünftig heißen mag. Das ist im Moment natürlich alles noch Zukunftsmusik, aber man sollte sich sehr wohl mal darüber die Gedanken machen, weil wenn dann die ersten Fahrzeughersteller autonom oder zumindest teilautonom fahrende Fahrzeuge in den Markt bringen, dann kommt man sehr schnell zu der Frage, ja und jetzt, ne, welche Aufgabe hat denn dann noch der Tachograf? Also von daher ist es ein sehr schönes Thema, was wir angesprochen haben. Ich möchte vielleicht noch ganz kurz hinzufügen, vorhin hatten wir auch über E-Mobilität gesprochen. Die Frage ist ja auch, besteht denn die Möglichkeit, diese Daten zu manipulieren? Und der Tachograf, wir wissen ja, der Tachograf ist ja ein europäisches Sicherheitsprodukt. Das heißt, er stellt die Daten auch sicher zur Verfügung. Also er erfasst sie sicher und kann sie auch sicher zur Verfügung stellen. Und auch da wäre zu überlegen, ob denn zukünftig vielleicht der Tachograf als neutrales Element, also als neutrales Instrument, diese Daten auch über einen separaten Kanal Fleet-Management-Systeme sicher zur Verfügung stellen kann.
Okay. Ich muss auch noch kurz wieder zurück zum Autonomen, wollte ich noch kurz beisteuern zum autonomen Fahren. Da können wir dann auch schon mal auf weitere Folgen dieses Podcasts verweisen, weil zum 31. Dezember 2025, ich habe es gerade noch mal nachgeschaut, da muss die EU-Kommission einen Bericht vorlegen über die Nutzung autonomer Fahrsysteme in den Mitgliedstaaten und schauen, wie sich das Ganze eben auf das Fahrpersonalrecht, also auf das Lenk- und Ruhezeitenregime auswirkt. Und dann hat es natürlich auch seine Wirkung auf die Aufzeichnung und auf die Fahrtenschreiber. Also insoweit das Thema. Da ist die Gesetzgebung also insoweit schon mal intelligent gewesen, dass sie dieses Thema zumindest mal aufgreift und uns schon mal ein Datum nennt, bis wohin man sich mit dem Thema mal in den Grundzügen beschäftigen muss. Das nur noch als Anmerkung.
Ja, und es muss ja auch noch geklärt werden, ob das dann Ruhezeit ist. Ich glaube, die Arbeitgeber würden das sehr gerne als Ruhezeit, denn der Fahrer sitzt ja nur daneben und liest irgendwas. Oder Bereitschaftszeit, weil es kann ja sein, dass irgendwas passiert. Oder doch Arbeitszeit, weil wenn er jederzeit doch eingreifen muss, dann wissen wir ja aus den Grundzügen der Sozialvorschriften, dann ist das Arbeitszeit. Und dann hat der Unternehmer nichts davon, dass sein Fahrer da mitfährt.
Also wir wollen jetzt ja sicher nicht auf das Thema abschweifen, aber wenn hier autonom steht, dann müssen wir ja schon davon ausgehen, dass das wirklich autonom ist und nicht hochautomatisiert. Weil der Punkt, den du angesprochen hast, Jan, bedeutet ja, wenn der Fahrer da noch drin sitzen muss, dann ist es ja nicht autonom. Ja, um es mal ganz platt zu sagen, ohne da jetzt auf Stufe 5, 4, ja, 3, ja, 2, 1 einzugehen.
Ich habe mal mit MAN darüber gesprochen, es gibt eine Zwischenphase, da sitzen dann irgendwelche Beobachter in einem Leitstand und lenken die Fahrzeuge dann über die Straße. Das, ja. Ah, das wird alles sehr, sehr spannend.
Aber solange der Fahrer nicht frei über die Zeit verfügen kann, arbeitet er. Ja?
Gut, kommen wir mal zurück zum Thema Risikoeinstufung. Also wieder in die harte Welt dessen, dass manche Unternehmen eben doch sich nicht an die Gesetze halten, Verstöße begehen. Wir wollen jetzt nicht komplett über das Thema sprechen, aber Götz, kannst du uns ganz kurz das Thema der Risikoeinstufung nahebringen, bitte?
Ja, also ist jetzt auch mit dem Mobilitätspaket deutlich verschärft worden, noch nicht akut, aber in den nächsten Jahren. Es geht um so Themen, dass eben der Austausch zwischen den Mitgliedstaaten enorm verbessert werden muss. Die müssen im Endeffekt ständig Zugriff haben auf die nationale Risikoeinstufung von den anderen Mitgliedstaaten. Es geht auch darum, dass eine Fahrzeugerfassung über das Kennzeichen des Fahrzeugs zum Beispiel erfolgen wird. Also, dass man tatsächlich die Daten auch zuordnen kann dem Unternehmen über die Kennzeichen. Die Kontrollbeamten müssen in Zukunft Zugriff haben, praktisch von der Straße aus mobil auf dieses Risikoeinstufungssystem. Und ja, was tut sich im Risikoeinstufungssystem selber? Es kommen neue Verstoßkategorien hinzu. Also wir haben ja heute schon ein sehr großes Bündel an Themen, die hier hinterlegt sind. Und da kommen zum Beispiel die Entsendevorschriften dazu und auch Verstöße gegen das Kabotage- und Marktzugangsregime. Und ja, also wenn man sich das mal anschaut in seiner Gesamtheit, wie das jetzt hier angelegt ist im Mobilitätspaket, in den ganzen Rechtsgrundlagen, da kann es einem schon Angst und Bange werden als Betroffener, weil ja, die Schlinge, die zieht sich mehr und mehr zu, vielleicht um es mal einfach mit einer Bildsprache zum Ausdruck zu bringen.
Ja, aber dann haben wir wieder dieses wunderbare Phänomen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass sehr viele litauische Flotten mittlerweile nach Polen gehen, weil sie dort näher an der Grenze zu Deutschland oder zu Westeuropa sind, um dann den Vorteil des Wunderbaren der Betriebsstätte, der die Fahrer normalerweise zugeordnet sind, auszunutzen. Und gleichzeitig kriegen wir mit, dass die EU große Probleme mit Polen und ihrer Rechtsstaatlichkeit haben. Das geht jetzt sehr weit weg vom Thema, aber da hat der EuGH jetzt eingegriffen. Es wird jetzt Sanktionen ausgesprochen. Wir können einfach nur hoffen, das ist der kleine politische Ausflug, dass die EU in ihrer Form dann auch so erhalten bleibt und jedes Land sich tatsächlich an das hält, was von der Kommission dann beschlossen wird.
Ja, aber ich denke, an dem Punkt können wir ja durchaus mal nochmal von Ralf und Timo hören, was sich bei VDO so abspielt. Was denkt ihr, wie ihr über den Fahrtenschreiber die Unternehmen auch, also nicht über den Fahrtenschreiber, aber halt über die Daten oder die Auswertungen unterstützen könnt bei diesem ganzen Thema Compliance, also Einhaltung der Vorschriften?
Ich würde mal das Thema Alarme aufgreifen. Zum Beispiel, dass in dem im Flottenmanagementsystem zum Beispiel ein Alarm ausgelöst wird bei zu vielen Kabotagefahrten in einem EU-Mitgliedstaat. Oder dass zum Beispiel ein Alarm ausgelöst wird bei Unterschreitung der Abkühlphase nach Beendigung der Kabotagebeförderung. Oder nehmen wir mal ein anderes Beispiel, ein Alarm, wenn das Fahrzeug nicht nach 8 Wochen zu seiner Betriebsstätte im Niederlassungsmitgliedstaat zurückkehrt. Ja, das sind natürlich dann Hilfen, die dem Betreiber, dem Flottenmanager dann helfen, also unterstützen, den Fahrer zu vermeiden, dass der Fahrer eventuell das Gesetz überschreitet.
Okay. Läuft dieser Alarm dann direkt beim BAG auf, dass die dann ihre Sondereingreiftruppe losschicken können?
Ich denke, in erster Linie geht es mal um den Flottenmanager. Aber denkbar wäre viel, aber ich denke mal, in erster Linie geht es ja so, es ist ja, das BAG hat natürlich erstmal nicht das Zugriffsrecht an der Stelle. Also von daher, es geht ja um ein abgeschlossenes System zwischen dem Fahrer, dem Fahrzeug und dem Flottenmanager und dem Unternehmen sozusagen. Also von daher kann das BRG also, nicht von außen einfach mal ganz schnell auf die Daten zugreifen. Also das ist, denke ich mal, so nicht gemeint. Aber denkbar wäre das schon. Prinzipiell, von der Idee her, denkbar wäre das.
Also mit anderen Worten, wenn der Disponent eines litauischen Automobiltransporteurs vergisst, dass 8 Pkw an 8 verschiedene Händler 8 Kabotagefahrten sind, dann würde das System eingreifen.
Informativ, ja. Genau. Genau. Und vielleicht noch zwei andere kurze Beispiele dazu. Wir hatten es vorher schon angesprochen mit Mindestlöhne, die gezahlt werden müssen bei Entsendungen von Arbeitnehmern. In Deutschland läuft das noch ganz simpel mit dem einen Wert, den wir haben für den Mindestlohn. Aber wenn wir da zum Beispiel in andere Länder schauen, wie Frankreich, da gibt es eine unheimlich komplexe Regelung dahinter, auch gerade was Überstunden angeht. Da kommt es dann darauf an, ist es ein Kurzstreckenfahrer, ein Langstreckenfahrer etc. Ja. Und das macht diese Berechnung unheimlich
komplex. Betriebszugehörigkeit ist ein ganz wichtiger Punkt
in ganz Frankreich, genau. Glaube ich. Ganz genau, das kommt da auch noch mit dazu. Und was du auch gerade angesprochen hattest, Götz, das Thema Risikobewertung. Und das passt ganz gut zu diesem Compliance-Scorecard-Thema, das ich anfangs mitgebracht hatte oder beschrieben hatte. Das, was wir jetzt eben gerade in den Markt bringen, das reagiert genau auf dieses Thema. Also wir nehmen uns im Endeffekt diese Verordnung 2016-403, wo ja die verschiedenen Verstöße in schwerwiegende und sehr schwerwiegende Verstöße eingestuft sind.
Ja.
Und berechnen damit quasi so ein Rating für die Flotte, zumindest für die ganzen Verstöße rund um die Lenk- und Ruhezeiten des Fahrers. Und damit geben wir den Flotten schon mal vorneweg eine Indikation, wo stehen sie mit ihren Infringements. Und wenn sie sehen, dass sie mit ihren Lenk- und Ruhezeiten schon mehr wie diese 3 sehr schwerwiegende Verstöße pro Fahrer pro Jahr haben, auf die auch diese Verordnung 2016-403 verweist, dann wissen sie schon mal, wenn wir in eine Kontrolle reinkommen, dann haben wir ein echtes Problem. Und ich denke, das ist nochmal eine ganz gute Hilfe bei der Einhaltung dieser Gesetzgebung, vor allem, wenn da zukünftig noch mehr ein Fokus drauf gelegt wird.
Naja, sind ja dann auch die Alarme, wie sie Ralf gerade angesprochen hat, sozusagen, die man da dann setzt. Das ist eine gute Sache, ja.
Also die Welt der Logistik wird richtig schön legal und junge Leute mit einer großen Affinität für technische Geräte werden wieder in diesen Job strömen. Das finde ich doch gut.
Ja, das wäre schön, wenn wir da ein bisschen mehr Fahrer sehen, wenn die merken, dass das ganze Business auf gesunden Füßen steht. Aber was mich jetzt, oder was ja auch immer so ein Punkt ist, es ist ja jetzt schon so, die Daten müssen ja over the air sozusagen, also Fernabfrage, Fernkommunikation zum Unternehmen kommen. Einer, der jetzt da weiterhin händisch mit einem Download-Key die Daten aus dem Massenspeicher und von den Fahrerkarten zieht, der hat ja da eigentlich keine Möglichkeit zu partizipieren an dieser schönen neuen Welt, die wir hier gerade zeichnen.
Genau, so sollte es idealerweise nicht laufen, dass er dann im Café die Daten an die Flotte schickt und dann Bescheid gegeben wird, ob man noch in der Kabotagerichtlinie ist oder nicht. Das sollte natürlich alles idealerweise in Echtzeit passieren. Und ich denke, da gibt es heute, wir sehen es ja bei den neuen Fahrzeugen, da werden sehr häufig schon Telematiksysteme ab Werk verbaut, die Daten over the air übertragen können. Und viele Fahrzeughersteller teilen diese Daten auch schon mit anderen Serviceanbietern, die beispielsweise rund um das Thema Mobilitätspaket auch zukünftig Services anbieten. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die klassischen FMS-Anbieter im Markt, die man ja auch in vielen Fahrzeugen findet. Die haben ihre eigenen Geräte, um die Daten over the air zu übertragen. Die sind dann auch oftmals mit dem Tachografen verbunden und rufen sich dort entsprechende Daten ab. Aber auch dort sehen wir noch aktuell so verschiedene Statistiken, sprechen dort von 40-50% Abdeckung im Markt. Also immer noch die Hälfte ist scheinbar ohne Verbindung unterwegs oder ohne eine Möglichkeit, die Daten over the air zu übertragen. Und das ist nochmal ein Punkt, wo wir dann auch ein bisschen so unsere Pflicht sehen und an Lösungen arbeiten, die Daten so einfach wie möglich, mit so wenig Aufwand wie möglich aus dem Tachografen herauszutransportieren over the air. Und da wird es mit Sicherheit Anfang nächsten Jahres, Mitte nächsten Jahres nochmal einige Neuigkeiten geben. Und wie gesagt, wir arbeiten da an Lösungen, um diesen Weg einfach so leicht wie möglich zu gestalten für die Flotten.
Gut, dann kommen wir jetzt nach diesem schönen harmonischen Schlusswort von Timo zum Ende dieses informativen und teilweise kurzweiligen Podcasts. Wir haben hinter die Kulissen geblickt, wir haben auch etwas unseren Blick über den Tellerrand schweifen lassen und der Fantasie freien Lauf gegeben. Herauskam, dass es eine Reihe guter Gründe gibt, warum Daten aus dem Tachografen eine Reihe sehr nützlicher Services, Reports und Features ermöglichen. Das war die vorerst letzte Folge unseres VDO-Podcast Lenkzeit hinter den Kulissen des Tachografen. Ich sage vorerst, denn wir würden durchaus gerne weitermachen, aber nur, wenn es euch, den Hörerinnen und Hörern, Spaß gemacht hat und Nutzen gebracht hat. Darum stimmt nicht nur mit der Einschaltquote ab, gebt uns auch einen Daumen hoch, sagt uns, was euch gefallen hat und was nicht. Wir freuen uns über euer Feedback an tachograf@vdo.de. Und abonniert uns, dann bekommt ihr gleich mit, wenn wir neue Folgen einstellen. Das war Lenkzeit, der VDO-Podcast hinter den Kulissen des Tachografen. Ich verabschiede mich zusammen mit Götz, Ralf und Timo und wir freuen uns auf die nächsten Folgen. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.